das Jahr 2024 ist Geschichte. Der Immobilienmarkt hat die erwartete Erholung größtenteils fortgesetzt. So konnte im vergangenen Jahr der Wohninvestmentmarkt den Assetklassenvergleich deutlich für sich entscheiden. Ebenfalls ist der Büroflächenumsatz der deutschen Bürohochburgen von Quartal zu Quartal gestiegen. Wir wollen daher in der heutigen Podcast-Episode zusammen mit Head of Research Inga Schwarz und Managing Director Jan Schildmeier die genauen Zahlen der Immobilienmärkte und die Aussichten für die Branche besprechen.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel.
Also, hallo ihr Lieben, schön, dass ich hier in Hamburg sein kann, um mit euch das letzte Jahr Revue passieren zu lassen. Und Jan, du bist das zweite Mal dabei und ich glaube das dritte Mal sogar. Ach du meine Güte, ja, siehste. Aber du kennst ja scheinbar unsere Entweder-Oder-Fragen nicht, die wir immer zur Auflockerung mitbringen. Und deswegen, ohne dass du lange drüber nachdenkst, Ostsee oder Nordsee?
Ostsee, da ich da wohne.
Sehr gut. Dann Kaffee oder Tee?
Tee, definitiv.
Und Berge oder Meer?
Auf jeden Fall Meer. Das schließt ja fast an die erste Frage an.
Sehr gut. Inga, jetzt habe ich dich ja gar nicht gefragt. Ostsee oder Nordsee?
Nordsee.
Berge oder Meer?
Berge und Meer.
Kaffee oder Tee?
Immer Kaffee.
Guck mal, wir ergänzen uns einfach perfekt, Inga. Dann schauen wir mal, ob wir das in dem Podcast heute auch so hinbekommen.
Schauen wir mal.
Ich bin ja heute mal stellvertretend zum Jahresauftakt für Andreas dabei, der im Urlaub ist.
Genau.
Sei ihm gegönnt. Aber ich denke, wir werden das auch so sehr gut hinbekommen. Und Jan, dann würde ich mal mit dir starten. Die deutschen Investmentmärkte scheinen sich ja langsam zu erholen. Vor allem der Bereich Wohnen fiel 2024 positiv auf. Kannst du uns denn durch das vergangene Investmentjahr ein bisschen führen?
Ja, sehr gern. An Ingas heutigen Geburtstag haben wir eigentlich positive Nachrichten, würde ich mal zusammenfassend sagen. Wenn man einen Begriff für das Jahr 2024 nutzen möchte, dann glaube ich, kann man wirklich ganz klar jetzt auch sagen, zum Jahresende, wo die Zahlen vorliegen, wir die dezidierten Auswertungen haben, dass es das Jahr des Turnarounds ist. Da haben wir alle drauf gewartet. Ja, wir sind in einem zyklischen Umfeld immer mit Immobilieninvestments und das ist, denke ich, der bezeichnendste Begriff für das Jahr. Das zeigt sich dann jetzt auch zum Jahresabschluss, das Gefühl, was wir über das Jahr hinweg eben auch hatten, in den harten Zahlen auch. Der Investmentumsatz in Deutschland ist auf über 35 Milliarden Euro gestiegen. Das ist ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Da sind wir bei knapp 27% drüber im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere stark, du hast es gerade einleitend gesagt, waren die Wohninvestments, die um fast 80% zugelegt haben. Also wirklich eine sehr signifikante Steigerung, die auch zeigt, und da komme ich gerne gleich nochmal darauf, dass das Wohnsegment als Investmentklasse halt eben wieder zurück ist, was eben auch massiv unter den Rahmenbedingungen der Leitzinserhöhung, den gestiegenen Finanzierungskosten gelitten hat. Aber auch der gewerbliche Immobilienbereich, den wir ja so subsumieren, ist auch um knapp 15% gestiegen. Das ist etwas weniger als bei den Wohninvestments. Aber auch hier sehen wir halt einfach auch jetzt im Gesamtjahr den positiven Trend des Turnaround-Jahres 2024. Und das sind insgesamt positive Nachrichten. Wir hatten auch am Jahresende wieder so eine Art kleine Jahresendrallye mit einigen Abschlüssen in verschiedenen Asset-Klassen. Das heißt, wir sind hier, was das Investmentgeschehen angeht, in Deutschland wieder in einem deutlich lebhafteren Fahrwasser und hoffen, und wir kommen ja nachher sicherlich auch nochmal zu einem Ausblick, dass wir den Schwung auch in dieses Jahr mitnehmen, weil zumindest wir bei BNP können halt eben auch durch unsere Pipeline sagen, dass einige Deals auch gar nicht mehr es ins Jahr 2024 geschafft haben. Das heißt, auch in den kommenden Wochen und Monaten noch einige Deals anstehen, die wir ja sozusagen mit rübergenommen haben ins Jahr 2025. Das war in den Jahren 2023 und auch zum Jahresbeginn 2024 eher nicht der Fall. Also wir gehen davon aus, vielleicht schon ein kleiner Preview auf das Jahr 2025, dass wir hier durchaus Chancen haben, auch eine etwas weitere Belebung hinzubekommen. Und das war jetzt so das große Ganze, das Big Picture. Wenn wir mal auf die einzelnen Asset-Klassen eingehen, dann hat sich Residential als Investmentklasse durch den starken Zuwachs eben wieder nach vorne geschoben, gefolgt von auch in den vergangenen Jahren relativ starken Werten im Bereich Logistik-Investments. Dann war Retail-Investment sehr gefragt, auch im letzten Jahr wieder mit deutlichem Anstieg dann auf Platz 3 und dann gefolgt an Rang 4 von Office-Investments. Wenn man sich so anschaut, in welchen Transaktionsformen das Volumen zustande gekommen ist, dann waren es Steigerungen bei Einzel- und bei Portfolio-Deals. Das heißt, beide Dealformen haben doch deutlich zugenommen. Was ebenfalls als positives Signal aus dem Jahr 2024 24 zu werten ist, ist das Thema, dass die ausländischen Käufer auch eben deutlich wieder zugenommen haben und jetzt nach Jahren, wo sie sich eher zurückgehalten haben im deutschen Markt, wieder auf einem langjährigen Schnitt angekommen sind. Das heißt, Deutschland scheint nicht nur für deutsche Käufer, sondern auch international wieder attraktiver geworden zu sein. Natürlich hat dazu das Renditeniveau beigetragen, aber auch hier haben wir im Jahr 2024 eine Stabilisierung der Spitzenrenditen gesehen. Das heißt, in fast allen Assetklassen sind die Renditen unverändert geblieben. Wir haben zum Jahresende, auch nochmal getrieben vom aktuellen Zinsumfeld, sogar bei guten Produkten, in Ausnahmefällen sogar auch wieder Preissteigerungen gesehen. Auf jeden Fall haben wir sie aber auch gesehen für Top-Produkte im Bereich Residential, wo die Spitzenrendite sogar schon wieder sinkt. Und wenn wir das jetzt selektiv beobachten, sind das auch gute Zeichen aus meiner Sicht. Inga, ich denke, du siehst es ähnlich, dass sich das gegebenenfalls auch im Jahr 2025 fortsetzen kann.
Genau, das, ich habe ja die Research-Brille auf. Ich bin sehr eng auch an den Deals und den Einzeltransaktionen dran und wir sind insgesamt wirklich auch zuversichtlich, dass wir 2025 mehr Bewegung sehen werden. Wie du schon sagtest, Jan, die Spitzenrenditen tendieren wieder nach unten. Das Jahr des Turnarounds dürfte hinter uns liegen und vor uns dürfte wieder mehr Rückenwind auch langsam zu erwarten sein. Und da gehe ich auch gleich gerne in die Vermietungsmärkte über.
Muss ich gar keine Fragen mehr stellen. Perfekt, Inga, ja, dann steigt gerade ein.
Dann steigen wir gerade ein. Das Gute ist, dass die Investmentmärkte nicht nur gestützt werden von den auch sich verbessernden Finanzierungsbedingungen, sondern wir haben auch Nutzermärkte, die eigentlich ganz solide durchlaufen. Überraschend positiv, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen sehr euphorisch, sind unsere Bürovermietungsmärkte durchs Jahr gekommen. Wir haben das in den letzten Podcasts, glaube ich, immer wieder auch herausgearbeitet, das nicht so stark korreliert mit dem Büroflächenumsatz wie das Bruttoinlandsprodukt. Und wir kennen die Zahlen seit dieser Woche. Sie sind für die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr einmal mehr enttäuschend gewesen. Es fehlt der wirtschaftliche Rückenwind, der konjunkturelle Rückenwind, der die Büromärkte wirklich trägt. Vor diesem Hintergrund fand ich es persönlich auch schon sehr erfreulich, dass die Flächenumsätze leicht über Vorjahresniveau notieren mit 2%. Insgesamt kommen wir auf knapp 2,7 Millionen Quadratmeter Flächenumsatz in den von uns analysierten Top-Städten. Und dieses kleine Plus an 2%, das macht schon auch den Unterschied. Wir haben nämlich eins gesehen, vor einem kleineren und mittleren Flächensegment laufen die Märkte eigentlich ganz gut durch. Da ist eine gute Grunddynamik, die Stabilität in den Markt bringt. Aber den Unterschied machen weiterhin die großen Deals über 10.000 Quadratmeter. Und da haben wir, und das ist super erfreulich, eine Verdoppelung der Deals gesehen im Markt in diesem Größensegment und auch des Flächenumsatzes. Und was mich auch nochmal im vierten Quartal besonders mitgenommen hat, ist, und zwar positiv, während bei diesen Großdeals die öffentliche Hand in allen Städten ganz lange dominierend war und diese Verträge geschlossen hat, sind jetzt zum Jahresende immer mehr Deals, wenn auch noch vereinzelt, in den Markt gekommen von Beratungsunternehmen und auch anderen Privatwirtschaftlichen, die sich dann entschieden haben, neue Flächen anzumieten, große Flächen sich zu sichern. Und mein Beispiel, das ich immer gerne heranführe, das wir auch in Berlin begleiten durften, beratend, ist die Anmietung von Deloitte über 10.000 Quadratmeter am Hackeschen Markt. Das ist für mich auch so ein Signal in den Markt gewesen, für Bürovermietung für mich ein Leuchtturmdeal. Es hat sich bestätigt, was wir eh sehen, seit längerer Zeit, dass Unternehmen wirklich Premium-Flächen sich sichern in Top-Lagen und dann auch bereit sind, die entsprechenden Mietpreise zu bezahlen. Was auch noch schön ist, wir haben also, wie gesagt, ein bisschen Beschleunigung an der einen oder anderen Stelle schon gesehen. Ich will jetzt nicht sprechen von Jahresendrallye wie im Investmentgeschäft, aber ein bisschen mehr ist da schon drin. Bei den Leerstandsraten nehmen wir an, dass wir jetzt uns auf den Scheitelpunkt, den zyklischen, zubewegen. Was ich aber auch nochmal mit auf den Weg geben möchte, wir sind, was die Leerstandsraten im deutschen Büromarkt angeht, weiterhin deutlich unter den Hochwerten, die wir kennen aus anderen Zyklen, insbesondere zu Beginn des Jahrtausendwechsels. Komplett anderes Spiel da draußen und wir müssen immer im Hinterkopf behalten, welche Flächen gucke ich an, welche Flächenqualitäten, welche Lagen. Da haben wir nämlich schon auch herausfordernde Momente in peripheren Lagen, dort, wo die Immobilie nicht so gut an den ÖPNV oder auch an den Individualverkehr angebunden ist, wo auch die Infrastruktur drumherum nicht stimmt, Gastro fehlt. Demgegenüber haben wir Flächenknappheit im modernen und Premium-Segment in den Top-Lagen und daran wird sich nichts ändern, weil die Bauaktivität einfach noch nicht wieder anzieht und auch sogar nach unten gegangen ist und auch noch weiter runter gehen wird. Wir sprechen davon, dass die Pipeline sozusagen austrocknet. Das heißt, für die Spitzenmieten sehen wir weiter ein deutliches Uplift-Potenzial, also deutliches Steigerungspotenzial und wir haben auch schon umfangreiches Wachstum bei den Spitzenmieten, insbesondere in München und Düsseldorf gesehen. Die anderen werden nachziehen. Da sehen wir jetzt schon die Deals, die noch nicht reichen, um die Spitzenmiete in der Breite anzuheben. Aber das wird kommen. Das ist so unsere Pipeline nach vorne, unsere Prognose. So richtig Fahrt aufnehmen werden die Flächenumsätze, wenn dann auch die Wirtschaft wieder anzieht. Aber insgesamt ist das Sentiment besser, das Vertrauen in die Büroimmobilie ist zurück und auch in die Fläche als Treffpunkt für die Mitarbeitenden. Das ist schon mal schön. Aber jetzt habe ich genug vom Büro gesprochen, vielleicht biegen wir nochmal woanders ab.
Ja, du hast das Thema Pipeline angesprochen, was eben neue Projekte angeht, in zentralen Lagen, neuwertige oder dann halt eben Neubaustandards. Das wird auf kurze Sicht auf jeden Fall knapp bleiben. Wir sehen es ja im Transaktionsgeschehen. Es kommen ja jetzt erst Verwertungslogiken von insolventen Projektentwicklungen und Projektentwicklern in Gange. Bis die Projektentwicklungen dann wieder wirklich angeschoben sind, bis sie dann fertig gebaut sind, das wird seine Zeit brauchen. Und ich glaube, jeder, der mal so durch die deutschen Großstädte gegangen ist, sieht halt eben diese Baustellen, die seit Monaten oder vielleicht auch schon länger im Brach liegen. Und das werden in naher Zukunft eben auch genau die Flächen sein, die eigentlich dann fehlen, die eigentlich eine Nachfrage haben, aber gar nicht zur Verfügung stehen. Und deshalb, ja, du hast die peripheren Lagen angesprochen, dass auch die Chancen bieten, denke ich, sehen auch einige Investoren, aber dann eben auch gegebenenfalls mit anderen Nutzungsformen. Aber insbesondere in den zentralen, in den gefragten Lagen, moderne Büroobjekte mit guten Qualitäten, das kann eben nach wie vor, was wir absehen können mit der von dir angesprochenen Pipeline, doch schon zu einem Mangel kommen, auch in den nächsten Jahren. Und das ist auch der Grund dafür, dass diese jetzt auch verwertet werden können, weil eben alle glauben oder viele Marktteilnehmer glauben, dass genau das Richtige ist, jetzt eben auch in solche Investments reinzugehen, die fertig zu bauen, um dann eben ja einen Vorsprung zu haben, bis ja viele andere Projektentwicklungen auch wieder laufen mit der Markterholung. Bis sich dann eben auch die Bodenwerte, die Grundstückswerte wieder dahin angepasst haben, dass Projektentwicklung wieder sinnvoll ist. Also das heißt, hier geben sich auch Chancen antizyklisch jetzt in diesem Geschäft und die haben einige eben auch im letzten Jahr genutzt, gerade im Bürobereich.
Ich glaube, unsere Innenstädte werden spannend werden. Also sind sie ja von Haus aus, historisch bedingt. Aber zum einen für die Entwicklung, was die Büroflächen angeht, aber zum anderen auch, was unsere Highstreets angeht. Wenn wir mal schauen, wie sich die Flächenumsätze entwickelt haben, dann ist das ein Vermietungsmarkt, der wirklich auch positive Signale aktuell aussendet. Zum ersten Mal seit 2019 haben wir einen Flächenumsatz von über 500.000 Quadratmeter, also plus 15%. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Da ist halt viel Bewegung. Da ergeben sich viele Chancen. Ganz klar ist, wir haben Leerstände in den Innenstädten, aber es gibt viele Retailer, auch internationale, die jetzt den Markteintritt suchen und sich die Flächen sichern. Wir dürfen nicht vergessen, die Konsumstimmung sollte sich so langsam wieder aufhellen. Wir sind in einem der größten Retail-Märkte Europas. Wir haben ein überdurchschnittliches Kaufkraftniveau und die Perspektiven sind gut für die deutschen Innenstädte und das sehen wir jetzt auch im Einzelhandelsbereich. So, das ist eine wirklich erfreuliche Entwicklung, muss ich sagen.
Retail ist auch ein gutes Stichwort, vielleicht nochmal vertiefend reingehen in das Thema Investment. Du hast die Highstreets angesprochen.
Genau.
Die haben wieder ein gutes Nachfrageplus auch generiert im letzten Jahr. Das Gleiche gilt aber auch für ja, alles, was Lebensmittel geankert ist oder Nahversorgungsbausteine bietet, sprich Supermärkte, Discounter, Fachmarktzentren, entweder als Single-Deals und erstgenannte, aber insbesondere auch als Portfolio-Deals. Auch hier haben wir eine starke Entwicklung im letzten Jahr gesehen. Das heißt, zum einen bei High Street, zum anderen bei den Portfoliotransaktionen und bei den Fachmarktzentren. Da konnten wir auch tatsächlich eine ziemliche Jahresendrallye verzeichnen mit dem Retail-Investment-Team und dem Portfolio-Investment-Team. Da ist alleine in den letzten 3 oder 4 Wochen des abgelaufenen Jahres sind fast 500 Millionen, also fast 500 Millionen Euro an Transaktionen noch tatsächlich zum Notar gegangen, was auch wirklich ein erfreuliches und starkes Zeichen in dem Segment war.
Und jetzt haben wir aber nicht über die Logistik gesprochen. Wollen wir da nochmal eintauchen? Ich weiß nicht, wer von euch möchte Investment, Flächenumsatz?
Ja, Investment ist, glaube ich, ziemlich klar und einfach. Wenn wir uns die Rangfolge der Asset-Klassen anschauen, dann sagte ich ja eingangs, Residential durch das starke Wachstum hat sich nach vorne geschoben. Aber Logistik hat sich an zweiter Stelle etabliert. Oder wir teilen es ja auch manchmal zwischen Residential Investments und gewerblichen Investments, ist die Nummer 1 im gewerblichen Investment-Teil. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt schon eine ganze Weile anhält. Diese Asset-Klasse hat sich über die letzten Jahre wahnsinnig professionalisiert. Die war unterallokiert in vielen Portfolios der Investoren und es schauen halt nach wie vor viele nationale, aber auch internationale Akteure auf diese Asset-Klasse. Und das hat auch das Jahr 2024 wieder gespiegelt. Zu den Nutzermärkten muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter rangehen.
Da müssen wir ein bisschen.
Da übergebe ich gerne an dich, Inga.
Da müssen wir ein bisschen reingucken. Genau, da ist nicht alles nur Gold. Fakt ist, die Logistikumsätze sind gesunken, was angesichts der wirklich auch herausfordernden konjunkturellen Entwicklung nicht überraschen kann. Gleichzeitig sehen wir Umstrukturierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere im produzierenden Gewerbe. Die deutsche Wirtschaft ist in einem Transformationsprozess und die E-Commerce Umsätze kommen auch erst so langsam wieder, die beziehungsweise wachsen langsamer als zuvor. Die haben ja über lange Zeit auch den Flächenumsatz wahnsinnig gepusht, wie man sagen würde, oder gestützt. Gleichwohl deutet vieles darauf hin, dass die Logistik-Vermietungsumsätze in naher Zukunft dann auch wieder steigen werden. Zum einen durch diese fortlaufenden Konsolidierungsmaßnahmen. Beispiel ist dabei die Anmietung von Mercedes-Benz in Bischweier über 100.000 Quadratmeter. Hier werden verschiedene Standorte zusammengezogen, meines Wissens. Diese Prozesse werden weiterlaufen und wenn die deutsche Wirtschaft wieder richtig Fahrt aufnimmt, wird in Konsequenz auch der Logistikflächenumsatz steigen. Von Bedeutung ist, und das ist für Investoren natürlich insbesondere auch interessant, im Bereich der Logistik ist die Bauaktivität ungleich geringer als in anderen Assetklassen. Das heißt, vor dem Hintergrund, dass einfach auch gar nicht so viel Flächen zur Verfügung stehen. Im modernen Flächensegment haben wir hier schon ein knappes Angebot. Hier erwarten wir eine weitere Angebotsverknappung, weil halt die Assetklasse an sich in starker Konkurrenz steht mit anderen Assetklassen, wenn es darum geht, überhaupt sich Land zu sichern, wo dann auch Logistik entwickelt werden kann. Diese Angebotsknappheit im modernen Flächensegment ist auch das, was die Spitzenmieten nach oben treibt. Die bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau von schon seit mehreren Monaten und auch Jahren. Das hat sich verfestigt. Wir nehmen an, beziehungsweise sind uns sicher und sehen es jetzt auch schon in den Zahlen, dass die Spitzenmieten an den Standorten dann auch weiter steigen werden. Was für die erste Klasse Logistik als Anlagesegment eine durchaus attraktive Perspektive ist.
Wir hatten gar nicht über Wohnen gesprochen. Bei Wohnen haben wir ja eine ähnliche Situation. Die Investoren sind wieder zurück. Was treibt den Markt? Es ist ganz klar, in vielen Regionen eben das Mietwachstum. Also in wirtschaftlich starken, in gut aufgestellten Regionen, auch außerhalb der Top-Städte, haben wir ein sehr signifikantes Mietwachstum in den letzten Jahren beobachten können, was nahezu nahtlos so weitergeht. Und das sind sehr attraktive Aussichten und oder waren jetzt auch schon in der Vergangenheit eben signifikante Treiber jetzt für Wohninvestments wieder. Und auch hier haben wir einen ziemlichen Mangel an Neubauprodukt, sodass auch moderne, gute Objekte in guten Lagen extrem profitieren. Und auf der anderen Seite überlegen sich eben auch viele Investoren auch Portfolios sich wieder anzuschauen, die mit attraktiven Mietniveaus belegen sind, um dann eben auch mit dem Bestand zu arbeiten und eben die Mietentwicklung auch ein Stück weit mitzunehmen. Das heißt, hier sind die Aussichten wirklich sehr, sehr positiv, was in diesem Jahr, im vergangenen Jahr schon eben diesen Trend aufgezeigt hat, der starken Erholung, und was aus meiner Sicht auch für 2025 so weitergehen kann. Also hier der maßgebliche Treiber, zum einen der Mietmarkt, wie geschildert, und zum anderen ist natürlich auch dieser Markt im Zyklus nach unten extrem stark vom Zinsumfeld geprägt gewesen. Und hier ist aber auch eben die Trendwende im letzten Jahr eingeläutet worden, ziemlich massiv sogar. Und das schlägt sich dann in dieser Assetklasse auch dann sofort auf die Kaufpreise nieder. Und hier sehen wir eben auch schon, ich sagte es bei den Renditen, dann eben eine gewisse Yield Compression. Das heißt, dass die Kaufpreise halt hier auch wieder anziehen, was eben typisch in dieser zyklischen Entwicklung ist, auch für die Assetklasse Residential.
Ja, es gibt noch zwei andere Assetklassen im Investmentbereich, die von echt wirklich guten Fundamentaldaten, denke ich, profitieren werden. Das eine dürfte das Hotelsegment sein. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Da sehen wir noch aktuell relativ große Zurückhaltung bei den Investoren, beziehungsweise der Markt zieht ein bisschen langsamer an als in den anderen Assetklassen. Gleichwohl haben wir große Transaktionen gesehen, wie das Hotel de Rome in Berlin und auch einige Portfolio-Deals, aber die Daten, die Gäste- und Übernachtungszahlen sprechen für Investments in dieser Assetklasse. Hier bieten sich wirklich auch gute Chancen. Die deutsche Reisefreude ist eigentlich auch sehr bekannt und die Geschäftsreisen laufen auch ganz gut. Und das Nächste, was mir jetzt noch einfällt, aber vielleicht magst du da auch nochmal ergänzen, ist der Bereich Healthcare. Investment. Auch hier können Investoren mit stabilen Cashflows rechnen, und auch die demografische Entwicklung ist gut prognostizierbar. Dazu kommt eine gewisse Konjunkturunabhängigkeit, möchte ich fast sagen.
Ja, also Konjunkturunabhängigkeit definitiv. Also das wird weiterhin ein übergeordneter Trend bleiben. Wir können uns ja von der Demografie jetzt auch in dem Sinne nicht verschließen. Das heißt, das Thema Pflege wird in Zukunft immer mehr werden. Hier ist es allerdings so, dass schon einige Konsolidierungsprozesse in der Branche eingesetzt haben. Und hier hängt es ganz, ganz stark vom Betreiber ab, der Betreiberbonität. Auch hier konnte leichtes Wachstum im letzten Jahr verzeichnet werden im Bereich Healthcare. Es sind auch noch einige Themen unterwegs. Also es wird auch für 2025 spannend bleiben. Und wie du sagst, mit langen Mietverträgen ausgestattet, guten Betreiberbonitäten und diesem Megatrend, sage ich jetzt einfach mal folgend, sicherlich ein sehr solides Investment. Wenn wir jetzt schon in dem Bereich sind, ich will nicht sagen Nische, aber zumindest spannende Investments, ja, die wir jetzt nicht so jeden Tag ganz vorne auf dem Zettel haben, dann sollte man sicherlich auch nochmal über Data Center sprechen. War auch im abgelaufenen Jahr wieder eine sehr spannende Assetklasse mit guten Opportunitäten, ist in die Breite getragen worden, glaube ich, auch sehr, sehr stark im letzten Jahr, weil über den Megatrend KI folgend wird halt einfach in Europa und auch weltweit Rechenpower benötigt. Mhm. Und das kann eben nur über solche Rechenzentren funktionieren. Es gibt davon nur wenige Grundstücke, weil die Infrastruktur eben speziell ist, die dafür geeignet ist, und von daher gibt es da eine ziemliche Knappheit, und hier haben wir auch einen starken Wettbewerb um die guten Standorte im letzten Jahr gesehen, und das wird, denke ich, weiter anhalten, weil dieser Trend, Rechenleistung abzufordern über Digitalisierung, über KI, der wird die nächsten Jahre maßgeblich auch mitbestimmen.
Ja, wenn wir schon beim Thema Trend sind, im Jahresauftakt-Podcast sprechen wir ja immer über Trends der Branche. Was glaubt ihr, was wird denn unsere Branche jetzt beschäftigen? Ist es dann Digitalisierung, ESG? Was ist eigentlich aus, weiß ich nicht, Coworking und Co-Living und Mikro-Living geworden? Sind das irgendwie noch Trends oder ist der Hype schon vorbei und das ist Normalität?
Ich greife mal so zwei, drei Punkte raus. Das waren jetzt sehr viele. Ja, also KI und Digitalisierung wird uns weiter beschäftigen in der Immobilienbranche, aber auch global gesprochen für die Wirtschaft. In der Immobilienbranche sehen wir das weiter eben bei Datenverarbeitung, bei Data Management natürlich, was wir ja auch teilweise machen und ja auch als Dienstleistung anbieten. Das wird auch nicht weggehen. Das Thema ESG haben wir ja schon öfters besprochen. Da gibt es sicherlich auch ein paar spannende Details wieder für das Jahr. Da wird eben die Frage sein, was die politische Dimension in den nächsten Jahren auf europäischer Ebene, aber auch auf deutscher Ebene eben macht. Glaube ich, kann man heute schwer abschätzen. Dann das Thema Living, hattest du angesprochen, so Wohnformen wie Microliving. Wenn ich jetzt auf die Top-Standorte, auf die Metropolen schaue und die Mietentwicklung schaue, dann kann es eigentlich nur dahin gehen, dass wir kompaktere Wohnformen sehen werden. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass alle in Mikroapartments leben. Das sehen wir aber schon bei den Projektentwicklungen, wenn wir dort beraten. Also eine Vier-Zimmer-Wohnung heute sieht ganz anders aus als eine Vier-Zimmer-Wohnung vor 10 Jahren, vor 20 Jahren und erst recht vor 30 oder 40 Jahren. Kompaktere Zimmer, offene Wohn- und Esskonzepte, die halt eben auch platzsparend sind, der Verzicht vielleicht auf ein zusätzliches Bad oder WC, einfach um trotzdem auf einem hohen Qualitätsstandard kompaktes, lebenswertes Wohnen halt eben zu ermöglichen, gleichzeitig aber auch, und die Miete wird ja nicht nur getrieben darüber, dass eben ganz viele Personen in gewisse Regionen oder in gewisse Stadtteile ziehen wollen, sondern eben auch durch Baukosten und Zwänge eben auf der Investmentseite. Das heißt, ich kann teilweise Mieten gar nicht mehr günstiger anbieten, weil sonst rechnet sich das Investment nicht. Wenn ich nicht irgendwelche Förderungen mitnehme oder mietpreisgedämpftes Wohnen, was eben nochmal eine ganz andere Kategorie ist, dann muss ich mir halt überlegen, wie kriege ich ein attraktives Produkt für, ja, auch über Alleinstehende hinaus, also für Familien, für größere Familien eben hin, und dann kann es nur diese Richtung sein. Das heißt, wir werden in den Metropolen, in den Hotspots der Bevölkerungsentwicklung halt eben auch in den sogenannten Pull-Regionen halt eben kompaktere Formen sehen in Projektentwicklung und gegebenenfalls auch noch Möglichkeit, wenn halt eben Häuser refurbished werden oder umgenutzt werden, dann wird das sicherlich ein Trend sein, der zumindest für die nahe Zukunft eben auch weitergehen wird.
Genau. Du sprachst die Städte an. Ich denke, hier wird es insbesondere in den Innenstädten spannend werden und bleiben. Was passiert mit den großen freistehenden Flächen zum Teil? Zum Beispiel, wer geht da rein? Welche Konzepte werden wir sehen? Wer sind die Nutzer der Zukunft? Stärkere Durchmischung in den Innenstädten. Ich denke, das ist ein Trend, den haben wir schon gesehen, aber der wird sich fortsetzen und wahrscheinlich auch noch verstärken. Im Bereich Büro bleibt das Thema ESG ganz, ganz weit vorne. Wie kriege ich auch meine vielleicht älteren Bestandsobjekte so repositioniert, dass sie attraktiv sind für neue Mieter? Welche Flächengrundrisse muss ich darstellen? Welche Flächenqualitäten muss ich abbilden? Ich denke, das sind so die Themen, die uns in den nächsten Monaten begleiten werden.
Jetzt habt ihr es ja eigentlich schon angerissen, aber zum Schluss hätte ich von euch beiden gerne in wenigen Sätzen, was ist denn der Ausblick für 2025? Jan, starte du mal.
Ja, ich würde es vielleicht mal so beschreiben, ich sehe 2025 nach dem Turnaround-Jahr 2024 als aussichtsreiches Jahr. Ich glaube, wir müssen nichts in den Himmel jubeln, aber ein gewerbliches Transaktion bzw. ein Gesamtinvestitionsvolumen in Deutschland wieder von jenseits der 40 Milliarden kann ich mir sehr gut vorstellen, in der Abwägung der verschiedenen Indikationen, also davon ausgehen, dass wir auch weiter absinkendes Zinsumfeld in der Eurozone zumindest haben, dass, wie gesagt, wir ein ganz gutes Stück an Pipeline auch noch mitten in dieses Jahr rübergenommen haben, was insbesondere Investment-Deals angeht. Von daher blicke ich positiv auf 2025 und bin gespannt, welche Bilanz wir vielleicht zum Halbjahr oder zum Jahresende ziehen werden. Ich würde sagen, vorsichtig optimistisch. Als Hanseat ist man ja nicht so ganz überschwänglich.
Da hier ja noch eine Hanseatin am Tisch sitzt, wird es auch nicht euphorischer werden, aber ich teile deine Aussicht und Ansicht. Ich bin durchaus optimistisch, was das Jahr angeht, wirklich. Ich denke, im Bürovermietungsbereich werden wir erstmal noch ein bisschen Geduld haben müssen. Eine Seitwärtsbewegung ist wahrscheinlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass zunehmend mehr Sicherheit ins System kommt, dass das Sentiment ein bisschen ins Positive dreht, ein bisschen verstärkter auch, was die Geschäftsklimaindizes angeht, etc., sodass wir ein bisschen mehr Bewegung noch sehen werden. Also der Trend, den wir gesehen haben im letzten Jahr, das ein bisschen zunimmt, dann sich verfestigt. Bei den Spitzenmieten wird es weiter nach oben gehen. Beim Einzelhandel, wie gesagt, bin ich schon optimistisch, dass da viel Bewegung bleibt. Logistik kommt auch wieder in die Schiene, würde ich mal so ganz trocken sagen wollen. Und daher, ich hoffe, dass wir in einem Jahr hier sitzen und sagen, ja, so ist es gekommen. Das Jahr ist wirklich auch ganz ordentlich und gut durchgelaufen.
Aber Inga, du hast vergessen, wir machen das doch jetzt zweimal im Jahr.
Ja, dann gucken wir mal auf die Halbjahreszeit. Und schau mal, wobei ich denke, dass das erste halbe Jahr vielleicht im Investmentbereich sogar besser läuft als in den Vermietungsmärkten. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Schauen wir mal.
Dann bin ich mal gespannt und ich danke euch beiden für das Gespräch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Spaß gemacht.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.